Hallo und herzlich willkommen bei Peace, Love and Therapy. Mein Name ist Laura Schnille, ich bin zertifizierte GfK-Trainerin und Beziehungscoach. Und in dieser Podcast-Folge soll es um die Abkürzung GfK gehen. Denn nicht alle wissen, was GfK-Trainerin bedeutet, wofür GfK steht und was die Definition davon ist. Und da werden wir heute mal ein bisschen tiefer reingehen. Das heißt, ihr könnt diese Podcast-Folge auch immer dann als Referenz nehmen, wenn in meinen anderen Podcast-Folgen von dieser GfK die Rede ist, beziehungsweise wenn wir über vielleicht ähnliche Ansätze diskutieren. Diese Folge soll einfach mal als Nachschlagewerk in Anführungsstrichen gelten, dass wir einfach mal hier reingehen, was ist das, wie ist das entstanden, was gehört dazu, was gehört vielleicht nicht dazu. Und am Ende werde ich auch noch ein bisschen auf meine persönliche Geschichte eingehen, sprich, wie bin ich zu dem Thema gekommen, wie hat sich das alles entwickelt, was ist vielleicht meine persönliche Meinung, meine Auslegung und so weiter und so fort. Also lasst uns reinstarten in, was ist eigentlich diese GfK? GfK steht für gewaltfreie Kommunikation und gewaltfreie Kommunikation ist eine Methode, die von Marshall Rosenberg entwickelt wurde. Marshall Rosenberg war zu Lebzeiten Psychotherapeut, der von Carl Rogers gelernt hat. Und Carl Rogers war einer der ersten humanistischen Psychologen und der Begründer der Gesprächstherapie. Und in dieser standen Empathie und Akzeptanz des Menschen an sich sehr, sehr im Vordergrund. Und auch das Menschenbild hat sich in der Zeit dahingehend geändert, dass erstmal davon ausgegangen wurde, der Mensch ist an sich erstmal gut und wird nicht als Monster geboren oder ist nicht ein triebgesteuertes Tier, was nur ein bisschen mehr Verstand hat. Das wurde so ein bisschen auch, jetzt mal überspitzt gesagt, durch die Ansichten von Sigmund Freud geprägt, der ganz grob das Modell entwickelt hat, dass wir als Menschen ein Ich haben, ein Über-Ich haben, also der Verstand ist das Über-Ich, die Verstandeskontrollinstanz und dann gibt es ein S quasi so darunter unter dem Ich, das ist so das Triebgesteuerte in uns und das Über-Ich kontrolliert das S und daraus entsteht ein gesellschaftsfähiges Ich. Das war so ein bisschen das Bild, was Sigmund Freud geprägt hat und dann kam die humanistische Psychologie unter anderem mit Carl Rogers, auch zum Beispiel Abraham Maslow mit seiner Bedürfnispyramide. Zum ersten Mal hieß es, hey, Menschen haben sowas wie ein Selbstverwirklichungsbedürfnis. Der Mensch ist erstmal von Grund auf gut. Der Mensch ist keine Maschine, die kaputt gehen kann und die dann wieder repariert werden muss. Sondern wenn wir Menschen mit Akzeptanz und Empathie begegnen, dann können wir ihre von Grund auf erstmal positiven menschlichen Eigenschaften wieder hervorholen oder hervorholen. Irgendwann hat Marshall Rosenberg dann nicht mehr als Psychotherapeut gearbeitet, sondern nachdem er die gewaltfreie Kommunikation als Methode entwickelt hat, ist er mit der eigentlich auf der ganzen Welt unterwegs gewesen, hat die Methode verbreitet, hat Seminare dazu gegeben, hat Friedensarbeit geleistet. Er hat unter anderem vor allem in den USA damit angefangen, sich gegen Rassentrennung und Diskriminierung einzusetzen. Er hat versucht, im Israel-Palästina-Konflikt Menschen dazu zu bringen, sich wieder an einen Tisch setzen zu können und sich in die Augen schauen zu können. Wir wissen alle, dass er den Konflikt nicht komplett aus der Welt geschaffen hat. Aber er hat es geschafft teilweise, dass Menschen sich überhaupt wieder als Menschen begegnen konnten und nicht nur den Feind ineinander gesehen haben. Also sprich, diese Methode, die er entwickelt hat, war aus einer Zeit geboren, in der es sehr, sehr viele Unterschiede und Ungerechtigkeiten zwischen sozialen Schichten gab, zwischen verschiedenen ethnischen Herkünften. Nicht, dass das heute so viel anders wäre, aber ich würde sagen, wenn wir uns bewusst machen, dass er damals in den USA gelebt hat und auch selber Diskriminierung ausgesetzt war, dann können wir uns vorstellen, dass diese Methode noch in einem anderen Kontext entstanden ist. Heute ist gewaltfreie Kommunikation etwas, was als, ja, wie so eine Art Werkzeug verstanden werden kann. Es kann aber auch als Grundhaltung verstanden werden, als eine Grundhaltung, die Empathie und Akzeptanz in den Fokus stellt. Also ganz wie das, was Marshall Rosenberg von Carl Rogers mitgebracht oder mitgegeben bekommen hat. Und eine Grundhaltung, die erstmal positiv dem Menschen gegenüber eingestellt ist. Die versucht, Wertung von Meinung zu trennen, die versucht, ganz individuelle Gefühle und Bedürfnisse zu betrachten und die versucht, Klarheit in Kommunikation reinzubringen, auf Augenhöhe zu sein und nicht indirekte Machtspiele die Kommunikation beherrschen zu lassen. Wir können heute sagen, dass gewaltfreie Kommunikation in drei Hauptbereichen so ihre Anwendung findet. Natürlich auch in vielen Bereichen dazwischen. Aber die drei Hauptbereiche, die mir so immer wieder begegnen, sind gewaltfreie Kommunikation im Arbeitskontext. Also gerade in Firmen, die vielleicht ein bisschen Wert darauf legen, flachere Hierarchien einzuführen, die vielleicht auch so ganz moderne, agile Konzepte mittlerweile nutzen oder wo viel auf Selbstorganisation Wert gelegt wird. Da ist gewaltfreie Kommunikation ein beliebtes Thema. Dann gibt es gewaltfreie Kommunikation für den großen Bereich im Umgang mit Kindern. Das ist auch ein sehr, sehr großer Bereich, der vor allem, würde ich mal sagen, häufig junge Mütter eher interessiert in der Frage, wie kann ich denn mein Kind anders in die Welt bringen und begleiten, als vielleicht die früheren Erziehungsmethoden das so gemacht haben. Der größte Kontrast dazu wäre, glaube ich, die schwarze Pädagogik. Auf die schwarze Pädagogik kann ich hier in diesem Podcast gerne auch nochmal separat eingehen. Auf jeden Fall ist das so ungefähr das Gegenteil der GfK, weil in der schwarzen Pädagogik wird gesagt, hey, der Wille eines Kindes muss gebrochen werden und man muss es einfach nur lang genug dominieren, damit es dann auch sich dem Willen der Erwachsenen beugt und bloß nicht mehr auf eigene dumme Ideen kommt. Und der dritte große Bereich ist gewaltfreie Kommunikation im Paar- und Beziehungskontext. Wobei ich sagen würde, der Beziehungskontext kann auch außerhalb des Paarkontextes gesehen werden. Und da können wir uns natürlich auch mit der eigenen Beziehung zu den eigenen Eltern beschäftigen, mit Freundschaften beschäftigen. Und ja, generell mit zwischenmenschlichen Beziehungen, mit Menschen, die einem sehr, sehr nahe stehen, familiär, beziehungstechnisch, partnerschaftlich und so weiter und so fort. Und ich würde auch sagen, dass das der vielleicht komplexeste Bereich von den dreien ist, weil wir uns da am wenigsten an Regeln in Anführungsstrichen halten können und dann davon ausgehen können, dass es einfach funktioniert. Weil je enger die Beziehung ist, desto komplexer sind die Dynamiken, die zwischenmenschlich abgehen, desto tiefer sind die Abgründe der Psyche, in die wir theoretisch reingleiten können. Nicht nur theoretisch, auch praktisch. Und ja, diese drei großen Themenbereiche sind auch das, was Menschen, die in Seminare kommen, am meisten interessiert. Ich gebe seit 2018 Seminare für gewaltfreie Kommunikation in der Neuris-Akademie Berlin, beziehungsweise früher hießen wir NRP-Zentrum, heute gibt es auch das GfK-Zentrum Berlin und beide gehören zum Dach der Neuris-Akademie. Und zudem gebe ich Einführungen in gewaltfreie Kommunikation in Firmen. Ich leite mittlerweile auch Coaching-Ausbildungen auf Basis der gewaltfreien Kommunikation und leite auch Coaching-Ausbildungen auf Basis der gewaltfreien Kommunikation in Firmen. Gewaltfreie Kommunikation ist, würde ich sagen, ein etwas unpassender Titel, wenn wir den heutigen Kontext betrachten oder das heutige Verständnis. Wenn wir uns anschauen, aus welchem Kontext Marshall Rosenberg das damals entwickelt hat, würde ich sagen, war gewaltfreie Kommunikation oder Nonviolent Communication das, was am unmissverständlichsten erstmal beschrieben hat, was er damit meinte. Also weil Gewalt war etwas, womit jeder erstmal irgendwie was anfangen konnte, egal ob er in ein Ghetto gegangen ist oder an Unis darüber geredet hat. Achtsamkeit wäre jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Begriff gewesen, der in einem Ghetto in den 80ern schon auf totale Zustimmung oder Begeisterung getroffen wäre. Von daher war das einfach damals ein griffiger Titel. Heute finde ich den Titel etwas sperrig und missverständlich. Ich werde häufig gefragt, ob ich Anti-Aggressionstraining mache. Ich wurde tatsächlich auch schon mal angefragt, glaube ich, von der BVG, ob wir irgendwie einen Workshop in Richtung Gewaltprävention machen könnten. Und ich dachte, also ich bin so unqualifiziert wie wahrscheinlich meine Nachbarn, um das zu leiten, weil mit dem Ansatz der gewaltfreien Kommunikation kann ich zwar Menschen in Verbindung bringen und kann Menschen daran erinnern, dass Verletzlichkeit menschlich ist und zu tieferen Verbindungen führt, als wenn ich einfach nur so tue, als hätte ich keine Gefühle und keine Bedürfnisse und einen auf cool mache und versuche, meinen Willen über andere drüber zu stülpen, die sich dann an meinen Vorgaben orientieren müssen. Allerdings ist es, glaube ich, ein etwas zu detaillierter Ansatz oder ein etwas zu komplexer Ansatz, um jetzt zu sagen, wir stärken so etwas wie Zivilcourage damit. Oder wir lernen Selbstverteidigungstechniken auf der Straße oder wir lernen, wie wir uns behaupten können in Gefahrensituationen. Das sind alles Situationen und Momente, wo ich sagen muss, ich weiß nicht, ob jetzt die 4 Schritte der gewaltfreien Kommunikation mir da im ersten Moment sofort weiterhelfen können. Weil die 4 Schritte der gewaltfreien Kommunikation, um ganz kurz mal die Zusammenfassung zu geben, sind im ersten Schritt Beobachtungen von Bewertungen trennen, also sprich beobachtbare Fakten von individuell bewerteten Meinungen unterscheiden zu können. Das heißt nicht, dass ich mit der GfK lerne, nie wieder zu bewerten. Das wäre auch komplett unrealistisch, wenn wir alle nie wieder bewerten würden, sondern wir lernen zu unterscheiden, was ist das, was wirklich wahrnehmbar ist, worauf alle Beteiligten sich einigen können, und da wird es schon komplex. Und was ist etwas, was ich als Individuum von dieser Beobachtung, aus dieser Beobachtung heraus schließe, was für eine Schlussfolgerung ich treffe, was für eine Bewertung der Situation ich vornehme, das zu unterscheiden lernen wir. Dann der zweite Schritt ist auch wieder in eine ähnliche Richtung. Ich lerne zu unterscheiden, was sind meine Gedanken und was sind meine wirklichen im Moment gefühlten Gefühle im Körper. Also sprich, ich fühle mich von dir hintergangen oder ich fühle mich ignoriert, sind mein Gedankenkonstrukt. Und ein, ich spüre jetzt gerade Angst in mir oder ich bin vielleicht ein bisschen unsicher, ich habe zittrige Hände, ich habe weiche Knie, ich habe vielleicht aber auch irgendwie, ja, vorfreudiges Kribbeln in mir, irgendwie sowas. Das sind Gefühle, die ich in meinem Körper am Hier und Jetzt spüren kann. Und aus Sicht der gewaltfreien Kommunikation sind diese Gefühle Hinweisschilder auf die eigenen Bedürfnisse. Die Bedürfnisse sind der dritte Schritt. Bedürfnisse sind erstmal allen Menschen gemeinsam. Also wir gehen in der GfK davon aus, dass alle Menschen Bedürfnisse haben. Sowas wie zum Beispiel, alle Menschen wollen irgendwie akzeptiert werden, wollen irgendwie geliebt werden, wollen irgendwo dazugehören, wollen irgendwie bedeutsam sein, wollen gesehen werden, gehört werden und so weiter und so fort. Also sprich, erstmal grundmenschliche Bedürfnisse, aus GfK-Sicht eine Gemeinsamkeit, die alle Menschen haben. Da wird allerdings auch viel diskutiert bei einzelnen Begriffen, ist es jetzt wirklich ein universell menschliches Bedürfnis oder ist es eher so eine ja, kulturell geprägte Wertvorstellung? Diese Unterscheidungen würden jetzt ein bisschen zu weit führen in dieser Einführungs-Podcast-Folge, aber wir gehen erstmal davon aus, alle Menschen haben Bedürfnisse. Alle Menschen wollen irgendwie geliebt werden, so. Aber alle Menschen haben unterschiedliche Vorstellungen davon, wie genau das in der Umsetzung aussieht. Also sprich, Menschen haben verschiedene Strategien, wie sie sich ihre Bedürfnisse erfüllen oder wie sie die Bedürfnisse anderer erfüllen, wie sie ihre eigenen Bedürfnisse erfüllen lassen wollen. Vielleicht habt ihr auch von den 5 Sprachen der Liebe schon mal gehört, entweder auf meinem Podcast oder irgendwo anders. Diese Theorie geht in eine ähnliche Richtung, die besagt, hey, Menschen wollen alle Liebe erfahren und Liebe geben, aber Menschen tun es auf unterschiedlichste Art und Weise. Und in eine ähnliche Richtung geht die gesamte Theorie der Bedürfnisse und der individuellen Strategien in der GfK. Und das führt uns auch schon zum vierten Schritt, weil im vierten Schritt schauen wir auf ganz individuelle Strategien, sprich auf die Bitten. Bitten unterscheiden wir von Forderungen. Und im vierten Schritt wollen wir in die Welt rausgehen mit ganz konkreten Vorstellungen davon, wie können meine Bedürfnisse erfüllt werden oder hey, wie kann ich deine Bedürfnisse erfüllen? Weil wenn wir darüber keine Klarheit haben, ja, dann kommunizieren wir halt sehr vage. Dann heißt es nur, ja, du erfüllst mir mein Bedürfnis, sag Liebe nicht oder irgendwie fühle ich hier kein Vertrauen zwischen uns oder welches Bedürfnis auch immer unerfüllt ist, aber ich sage nicht, wie genau ich es mir konkret vorstelle. Oder in die andere Richtung, ich stelle es mir so konkret vor und halte so sehr daran fest, dass ich sage, wenn du mir nicht mein Bedürfnis auf diese Art und Weise erfüllst, dann gibt's aber was. Und das wäre dann eine Forderung, die ich mit Druck versuche durchzubringen, vielleicht auch mit Androhung von Konsequenzen. Und das sind die Unterscheidungen, die wir in der GfK machen wollen. Wenn wir in diesen 4 Schritten wirklich lernen, was die einzelnen Unterschiede sind, dann können wir mit sehr, sehr viel Klarheit erstens uns selber kennenlernen, zweitens andere besser verstehen lernen und im dritten Schritt vielleicht auch einfachere Gespräche führen. Allerdings ist das erst der dritte Schritt. Der erste große Schritt ist, mich besser kennenlernen, meine Gefühle, meine Bedürfnisse kennenlernen, verstehen lernen, fühlen lernen und im zweiten Schritt vielleicht sowas wie Einfühlungsvermögen für mein Gegenüber entwickeln. Vielleicht die Sicht meines Gegenübers mal einnehmen, die Gefühle und Bedürfnisse meines Gegenübers entweder vermuten oder auch mal nachfragen. Und erst im dritten Schritt geht es darum, irgendwas an meinen Worten zu verändern. Und da kommen wir jetzt auch ein bisschen schon zu meiner eigenen Meinung, weil ich glaube, dass GfK häufig missverstanden wird als eine Anleitung zum richtig reden, eine Anleitung zum irgendwie andere Worte verwenden, die dann besser funktionieren als die, die ich vorher verwendet habe. Ich glaube, das tut dem ganzen Ansatz Unrecht, weil wir dann diese ersten beiden großen Bereiche komplett außer Acht lassen, wo unglaublich viel Tiefe drin stecken kann. Wenn wir diese 4 Schritte einfach nur als eine Vorlage zum irgendwie komisch reden verwenden, dann wird es etwas, wo ich sagen muss, ich habe auch in der Uni diesen Ansatz schon kennengelernt. Und in der Uni haben wir uns damals ein bisschen drüber lustig gemacht, dass das irgendwie komisch klingt. Weil wer geht schon zum Nachbarn rüber und sagt, Herr Nachbar, ich sehe Sie mähen Rasen. In Klammern, das ist die Beobachtung. Und ich bin gerade genervt und müde. Das ist mein Gefühl. Und ich brauche gerade meine Ruhe, mein Bedürfnis. Bitte hören Sie auf, Rasen zu mähen und könnten Sie das vielleicht morgen machen? Meine konkrete Bitte. Ja gut, also ist natürlich eine Möglichkeit, so zum Nachbarn rüberzugehen und so zu reden. Aber vielleicht kann ich auch mit einer anderen Haltung, mit anderen Worten rübergehen und dasselbe erreichen, nämlich Verbindung und vielleicht meine Ruhe bekommen und nicht mich 1:1 minutiös an diesen Ablauf zu halten, Weil wie gesagt, in meinem Verständnis ist die GfK nichts, was uns in vier Schritten dazu anleitet, alle nur noch wie so Roboter in vier Schritten zu reden, sondern es geht um die Grundhaltung. Es geht darum, dass ich mich und meine Gefühle und Bedürfnisse kennen und verstehen lerne und fühlen lerne. Und es geht darum, dass ich, wenn ich möchte, mich mit meinem Gegenüber verbinden kann. Und die Grundhaltung in der GfK ist, aus der Verbindung heraus entsteht leichter eine Lösung, als wenn wir keine Verbindung haben. Also wenn ich keine Verbindung zu meinem Nachbarn habe und versuche, ihn dazu zu bringen, aufzuhören, Rasen zu mähen, übrigens das deutscheste Beispiel ever, lass ihn doch einfach einen blöden Rasen mähen. Aber egal, ich schweife ab. Also sprich, wenn wir keine Verbindung haben, dann wird es echt schwer, ihn dazu zu bringen, freiwillig aufzuhören für mich. Versus wenn wir eine Verbindung haben, dann können wir vielleicht darüber reden, was uns gerade so beschäftigt. Und dann finden wir entweder eine Lösung für das Rasenmähen oder wir stellen fest, mein Gott, mäh du deinen Rasen, ich mache mir schöne Kopfhörer rein und leg mich in die Sonne und dann sind wir beide happy. So. Ja, also ihr seht schon, mit diesen Ansätzen oder mit diesen Schritten können wir sehr, sehr in die Tiefe tauchen. Mein großer Appell ist an alle, die auch schon die GfK kennen und vielleicht sich ein bisschen da reinarbeiten, seht es nicht zu sehr als ein starres Regelwerk, sondern seht es als eine Grundhaltung. Ich glaube, auf meinem Podcast hier haben wir auch mal eine Folge mit Timo gehabt. Und mit Timo fiel auch das Zitat, GfK ist ein Bewusstwerdungsprozess, der sich als Kommunikationsmethode tarnt. Und ich finde, das passt sehr, sehr gut. Ja, ich würde sagen, das war ein kurzer Einblick in, was ist eigentlich diese GfK. Und jetzt möchte ich noch mal ganz kurz zu meiner persönlichen Story kommen, nicht nur meiner persönlichen Meinung, sondern zu meiner persönlichen Story, wie mir dieses Thema überhaupt begegnet ist. Diese Story erzähle ich sehr, sehr gerne am Anfang meiner Seminare. Jetzt findet sie auch Platz in diesem Podcast. Und zwar war ich anfangs überhaupt kein Fan von der GfK. Und wahrscheinlich kommt auch daher meine Ablehnung dagegen, die GfK als starres Regelwerk zu sehen. Weil meine Mutter hat nach der Scheidung von meinem Vater sehr, sehr viel in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, ganz viele Seminare gemacht. Unter anderem auch viele Seminare zu gewaltfreier Kommunikation. Und sie wollte die Kommunikation mit mir irgendwie ändern, näher machen, leichter machen, alles das, was man halt mit der GfK so auslösen möchte und hat halt versucht, mit diesen Sätzen, die man in GfK-Seminaren so lernt, irgendwie Zugang zu mir zu finden. Und was soll ich sagen, ich habe ihr den Start sehr, sehr schwer gemacht und ich war so das Paradebeispiel von, der Scheiß funktioniert nicht. Die Menschen reagieren gar nicht so, wie ich das will. Weil ich habe so Sachen gesagt, wie üb deine Scheißsätze an wem anders und ich habe halt komplett abgeblockt. Weil ich auch nicht in jeder Situation in der Küche zum Beispiel Bock hatte, über meine Gefühle und Bedürfnisse zu reden. Ja, was soll ich sagen? Heute bin ich seit 7 Jahren selber die Tante, die da vorne steht und Menschen einlädt, sich mehr mit ihren Gefühlen und Bedürfnissen zu beschäftigen. Allerdings war dieser Start halt etwas, was mich sehr geprägt hat und wo ich bis heute sagen muss, ich schaffe es durch diesen Perspektivwechsel, den ich damals schon indirekt bekommen habe, ist, glaube ich, jetzt sehr, sehr gut, auch einen Zugang zu Menschen zu bekommen, die mit diesem Ansatz erstmal überhaupt nichts anfangen können. Die sagen, ey, gewaltfreie Kommunikation, so einen Scheiß brauche ich nicht. Ich bin doch nicht gewalttätig, komme nicht damit. Über Gefühle quatschen ist sowieso peinlich. Da komme ich irgendwie sehr, sehr gut mit klar. Und gerade mit diesen Menschen arbeite ich unglaublich gerne. Mit den anderen natürlich auch. Aber das ist einfach, ja, das ist ein cooler Start, weil ich mich sehr gut da hineinversetzen kann. Und dann, wie gesagt, habe ich die gewaltfreie Kommunikation auch nochmal im Studium kennengelernt. Im Studium war es dann schon nicht mehr ganz so uncool wie von der eigenen Mutter, aber es war immer noch ein sehr technischer Ansatz. Wie gesagt, das Rasenmähen-Nachbarbeispiel. Und es hat eigentlich auch erst noch einen dritten Anlauf gebraucht in so Seminar-Persönlichkeitsentwicklungskontexten, dass ich gemerkt habe, okay, der Ansatz hat echt mehr Tiefe, als ich dachte. Und vor allem ziemlich viel Potenzial für mich, weil ich habe nicht umsonst so viel Widerstand gezeigt am Anfang. Da war extrem viel Wachstumspotenzial für mich drin. Und ja, jetzt bin ich selber diejenige, die gerne über Gefühle und Bedürfnisse quatscht. Allerdings würde ich sagen, ich schaffe es, wie gesagt, auf eine Art und Weise, die nicht ganz so ja, marketingtechnisch uncool klingt wie der Titel, um jetzt einfach mal meine ganz banale Wertung rauszuhauen. Aber der Name ist ein Eigenname mittlerweile, also von daher, es wird gewaltfreie Kommunikation bleiben, GfK abgekürzt. Allerdings wird auch gerne empathische, wertschätzende oder achtsame Kommunikation dafür verwendet. Für manche macht das Ding mit der Achtsamkeit jetzt auch nicht besser, aber ja, also ich glaube, ich stecke immer mehr Menschen mit diesem Ansatz an, mit meiner Version dieses Ansatzes und let's make GfK cool again. Ja, das war's auch schon mit dem kleinen Einblick in sowohl die Definition als auch meine Meinung und meine Story. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und viel Spaß mit dem Rest der Podcast-Folgen auf diesem Podcast.